zwei Verliebte. Nennen wir ihn mal Jakob auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie könnte es anders sein, haben wir die Rahel. Aber es gibt ein kleines Problem. Sie sind ein bisschen weit auseinander, sie können nicht direkt kommunizieren miteinander. Und sie würden sich ja so gerne auch etwas sagen. Nun, Gott sei Dank haben wir ja WhatsApp heute, so können wir ja gut kommunizieren miteinander und so gehen die Mitteilungen dann sehr schnell. Und diesen Einstieg habe ich genommen, weil das für mich ein sehr schönes Bild ist von unserer Beziehung mit Gott und uns. Gott möchte kommunizieren mit uns. Er möchte sich mitteilen mit uns. Und wenn wir ihn kennengelernt haben und seine Liebe erfahren haben, dann möchten wir diese Liebe ihm wieder zurückgeben. Und so ist dieses Bild des Verliebtseins eben ein sehr schönes Bild für diese Beziehung, bei dem wir uns mitteilen möchten. Und genau das ist das Thema auch heute Morgen. Ich habe zwei Bibelstellen, die ich primär ins Zentrum stelle. Die erste Stelle ist im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19 bis 21. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Dadurch ist das Wort der Propheten und das, was ich in Klammer und Kursiv gemacht habe, habe ich noch ein bisschen ergänzt, der Schriftpropheten, für uns noch sicherer geworden. Und ihr tut gut daran, es zu beachten. Wie ein Licht in einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern, Klammerbemerkung, Jesus Christus, aufgeht in euren Herzen. Bedenkt dabei vor allem dies: Keine Prophetie der Schrift wird durch eigenmächtige Auslegung wirksam. Denn niemals wurde eine Prophetie durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, oder vom griechischen Wort her könnte man auch sagen, gedrängt, geführt, geleitet, haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Gott hat geredet. Gott hat sich mitgeteilt. Und dem möchten wir auf der nächsten Seite ein bisschen auf die Spur gehen. Alles beginnt beim dreieinigen Gott. Von Ewigkeit ist er der Seiende und in sich ist die Liebe vollkommen und auch die Kommunikation vollkommen. Und im Herrn Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Das Wunder, das wir immer wieder bestaunen dürfen. Der ewige Gott, der infinite Gott, der unendliche Gott, er nimmt Menschengestalt an. In einem Leib. Und wir lesen das im Johannes 1, er drückt das sehr mit einfachen und doch tiefen Worten aus. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und im Vers 14, und das Wort wurde Fleisch oder wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus Christus, er ist das lebendige Wort Gottes. Nun hat es Gott gefallen, uns auch ein geschriebenes Wort Gottes zu geben. Und so hat er vor der Menschwerdung und nach der Menschwerdung von Jesus, hat er uns durch die Schriftpropheten sein Wort gegeben. Der Heilige Geist ist hier, man sagt dem so, der Agent, der Beauftragte, der eben inspiriert hat. Er hat die circa 40 verschiedenen Autoren inspiriert. Da waren ganz verschiedene Leute, ganz einfache Schafhirten, denken an einen Amos, bis hin zum König. Salomon als der König oder mit allem Reichtum. Alle diese, wir haben das vorhin gelesen, sie waren getrieben, geführt durch den Heiligen Geist. Er hat ihnen das eingegeben. Gleichzeitig ist diese Inspiration aber etwas ganz Spezielles. Wir werden dann die Verse im 2. Timotheus auch nochmals anschauen. Dort heißt es ja, alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Das ist so ein schönes Wort im Griechischen, Theopneustos, Theos, oder von Gott eingehaucht, Pneustos, von Pneuma, oder der Geist, wie so eingegeben. Und gleichzeitig ist es ein Wunder, dass Gott eben den Charakter der einzelnen Autoren berücksichtigt hat, respektiert hat. Wenn wir eine Schrift lesen, eben von einem Amos oder von einem Jesaja oder dann von einem Petrus oder einem Johannes, dann kommt der Charakter des einzelnen Autors in dieser Schrift wieder. Der Hintergrund, in dem sie gelebt haben, scheint durch. All das hat Gott berücksichtigt. Und trotzdem ist es genau das Wort, das er wollte. Es war sein Wort gegeben. Ein Wunder. Wenn wir denken, 40 Autoren. Ich habe auch schon mit anderen zusammen Lehrbücher geschrieben. Da muss man sich ganz gut abstimmen, damit man miteinander ein Buch schreiben kann. Aber diese 40 Autoren, über wie viele Jahre haben die gelebt? Mehr als 1500 Jahre. Also die konnten sich gar nicht abstimmen miteinander. Und trotzdem, wenn wir es lesen, es hat eine Einheit. Wir sehen, der Autor hinter dem Ganzen ist eben Gott selber, der Heilige Geist. Nun ist es so, dass wir heute ja das Vorrecht haben, dass dieses Wort da ist. Kleine Klammerbemerkung, die Bibel ist immer noch der Bestseller. Die Bibel ist das Buch, das in die meisten Sprachen übersetzt worden ist. Es ist das Buch aus dem Altertum, das am meisten Manuskripte hat und am meisten untersucht worden ist, am meisten bekämpft worden ist. Wie viel Mal wurde es schon verbrannt? Wie viel Mal wollte man es irgendwie kaltstellen? Wie viel Mal hatte man gesagt, ach was, in 10, 20 Jahren spricht niemand mehr von der Bibel? Und wenn wir heute schauen, es ist immer noch das meistverbreitete Buch. War nur eine Klammerbemerkung. Nun, dieses Buch ist eben ein spezielles Buch. Wenn wir das lesen, ob nun gläubig oder ungläubig, brauchen wir den Autor. Das heißt, es braucht die Erleuchtung. Das ist das hier. Gibt es da einen? Mal schauen. Oh, das war ich zu schnell, sorry. Das muss ich da wieder zurückgehen, so, war am falschen Punkt. Gut, also man sieht es dort, man muss erleuchtet sein. Das heißt, der Heilige Geist muss im Leser wirken, damit wir die geistliche Botschaft verstehen können. Wie viele Theologen gibt es, die wohl dieses Wort studieren, aber leider ohne den Heiligen Geist. Und am Schluss uns erzählen wollen, ja, das sei ein Mythenbuch. So wie es andere babylonische und ägyptische Mythen gibt und es gibt ja gewisse Parallelen, versuchen sie dann aufzuzeigen, ist das auch ein Mythenbuch. Das ist nicht wirklich genauso gewesen, oder? Und das ist nur möglich, weil sie nicht erleuchtet sind durch den Heiligen Geist. Das heißt, es braucht die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unseren Herzen, damit wir dieses Wort verstehen können. Oder andersrum gesagt, dass wir die Stimme Gottes hören können, damit es uns berührt, damit wir erkennen können, damit wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es geht ja um die Wahrheit, das, was wahr ist, was gut ist, was real ist. Nun kennen wir sicher auch den Vers aus Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Nun, wie ist das möglich, dass ein Buch lebendig sein kann? Da kommt er nicht einfach Beine und läuft davon. Es ist geistlich lebendig. Es wird aber nur lebendig in der Übereinstimmung, dem Zusammenwirken mit dem Heiligen Geist in unseren Herzen. Auf der einen Seite, wenn wir das sehen, bevor jemand zum Glauben kommt, muss Gott wirken durch den Heiligen Geist. Andererseits, wenn wir seine Kinder sind, dann haben wir die Gabe des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Und diese Gabe, der Heilige Geist in uns, öffnet uns die Augen auf dieses Wort und lässt uns das erkennen. Ohne diese Kombination geht es nicht. Ich komme zur zweiten Stelle, 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 14 bis 16. Paulus schreibt hier an Timotheus und sagt ihm: Du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Und nun zeigt er zwei Sachen auf. Das erste: Welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also es ist nicht nur so, dass das Wort Gottes eben Erkenntnis gibt, sondern eben auch Kraft da ist, eine geistliche Kraft. Und das Zweite: Alle Schrift ist von Gott eingegeben, das haben wir vorhin gesehen, und eben inspiriert, göttlich inspiriert, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Da möchte ich kurz verweilen, diese zwei Punkte. Die Wirksamkeit für die Errettung. Wenn wir möchten, dass Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen, dann müssen wir ihnen das Wort Gottes bringen. Und wir sind jetzt ja uns am Erinnern, in diesem Jahr speziell an Zwingli, im letzten Jahr an Luther, an die Reformation. Was war denn das Spezielle an der Reformation? Das Wort Gottes. Sola Scriptura, und das Wort Gottes wurde übersetzt, sodass es wieder verstanden werden konnte. Übrigens etwas, das zu Beginn der Christenheit in den ersten Jahrhunderten völlig normal war. Sonst hätte es ja gar nie eine Vulgata gegeben, eine Übersetzung ins Volkslatein, oder? Vulgata heißt ja Volkslatein. Das, was damals in dem westlichen Teil von Europa gesprochen worden ist. Aber leider wurde das später dann wie verdeckt. Man hat gemeint, diese Vulgata, das sei jetzt das Wort Gottes. Man müsse jetzt das predigen, obwohl kein Mensch mehr das verstanden hat. Und das war doch der Auslöser, dass die einzelnen Menschen das Wort Gottes wieder in ihrer Sprache lesen konnten, hören konnten. Jetzt sehen wir, dich weise zu machen zur Errettung. Der Rettung ist nur durch den Glauben möglich. Wir alle stehen hier als begnadigte Sünder. Und Paulus sagte, von denen ich der Erste bin. Ich will mich dem auch anschließen. Niemand ist besser. Wir sind alle einfach begnadigte Sünder. Wir dürfen in der Gnade vorwärts gehen. Wir sind in der Gnade zum Glauben gekommen, in der Gnade gehen wir weiter. Das ist doch etwas Wunderbares. Wir müssen auch gar nichts leisten. Das ist einfach diese Gnade. Und so ist das Wort Gottes das Zentrum. Und nun, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein Zusammenwirken. Deshalb beten wir ja auch für die Menschen um uns herum, dass Gott ihnen gnädig sein mag und sie erleuchten möge, damit sie die Wahrheit erkennen können. Das ist ganz wichtig. Dieses Zusammenspiel, diese Erleuchtung, das heißt ja, das redet eben vom Licht. Das Wort redet ja auch, dass in dieser Welt die Menschen in der Dunkelheit sind, dass sie blind sind. Und so beten wir, dass durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, sie sehend werden. Die Wahrheit, die Realität, wie sie eben wirklich ist, sehen können. Die geistliche Realität. Und dies entspricht ja auch dem Willen Gottes. Wir lesen dort auch im 1. Timotheus 2, Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist der ausdrückliche Wille Gottes, dass alle Menschen zu dieser Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb hat er uns auch beauftragt, das Evangelium zu predigen. Wir können niemanden bekehren, das geht nicht. Du kannst wirklich niemanden bekehren. Das ist auch nicht unser Auftrag. Wir bezeugen das Evangelium. Wir kleiden das Ganze im Gebet ein. Und dann überlassen wir es dem Wirken Gottes durch den Heiligen Geist. Und dann wird jemand überführt. Die Entscheidung liegt dann aber immer noch beim Einzelnen. Niemand wird automatisch bekehrt. Gott ist ja ein wunderbarer Gott, dass er ja uns respektiert. Das ist das, was mich immer wieder erstaunt. Er respektiert jeden einzelnen Menschen. Es braucht den Willensentscheid. Aber die Voraussetzung, die hat er geschaffen. Das Wort Gottes ist da, der Heilige Geist ist ebenfalls da am Wirken. Und nun, jeder Einzelne hat, und da bin ich überzogen, mindestens zweimal die Möglichkeit im Leben, in dieser Situation zu sein, bei der er entscheiden kann. Entscheidet sich jemand dann falsch, dann kann es sein, dass er wieder in der Dunkelheit ist und nichts mehr sieht, geistlich gesprochen. Das Zweite, wir sehen die Wirksamkeit in der Heiligung. Die Heiligung ist ja ein lebenslanger Prozess. Wenn jemand zum Glauben gekommen ist, dann beginnt ja der Weg richtig. Das heißt, Gott möchte, dass wir nahe mit ihm unterwegs sind. Er möchte in der Gemeinschaft mit uns stehen. Er möchte, dass wir in diesen Wegen wandeln, die er für uns vorbereitet hat. Oder Epheser 2 sagt, in den Werken, die er vorbereitet hat. Und es ist ein ausdrücklicher Willen. 1. Thessalonicher 4 sagt es ganz klar. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ist also nicht eine Option, dass ich sagen kann, ja gut, also wenn du meinst, du möchtest dich heißen, ist okay für dich, oder? Es ist der Wille Gottes für unser Leben. Nun, Heiligung heißt eben primär, dass wir möglichst nahe beim Herzen Gottes sind. Das heißt nicht, dass wir uns kasteien und irgendwie mit, am Morgen noch ein paar Mal geißeln, damit wir dann vorwärts kommen, sondern dass wir unser Herz ganz öffnen. Sagen, Herr, da bin ich. Ich möchte, dass du mich begleitest. Ich möchte, dass du mich tröstest. Ich möchte, dass du in dieser Situation, in der ich jetzt drin bin, eben das können sehr leidvolle Situationen sein, es können aber auch Situationen sein, in denen wir Freude haben, alles gehört zum Leben. Oder Situationen, bei der ich in der Arbeit bin oder meine Mühe habe mit den Studenten, das gibt es auch manchmal, oder? Bei all diesen Situationen möchte ich ganz nahe beim Herrn sein. Das ist Heiligung. Wenn ich so mit ihm unterwegs sein kann. Und nun sehen wir, dass das Wort Gottes hier eine zentrale Rolle spielt. Es ist ganz zentral in unserer Belehrung. Wir haben gesehen, es ist für unsere Belehrung. Das heißt, wir erkennen im Wort Gottes, wie Gott ist. In Jesus Christus, in seinem Leben, wie er ist, sehen wir, wie Gott ist. Und er möchte, dass du auch so wirst. Er möchte diese Eigenschaften Christi in dir zum Vorschein bringen. Und wenn wir so Einzelne beobachten, wie sie unterwegs sind, muss ich immer wieder sagen, freue ich mich, wenn eins zum Glauben kommen und dann machen sie erste Schritte, haben Erfolge und Misserfolge oder geistlich. Und doch merkt man, hey, diese Eigenschaft, also der ist einfach so geduldig irgendwie, so ganz speziell. Oder der andere, der ist so eifrig, der ist einfach so hilfsbereit, der ist einfach immer da. Und so dürfen wir in jedem von uns Eigenschaften des Herrn erkennen. Niemand ist vollkommen, niemand wird alles beinhalten. Das war nur Jesus. Er war der Vollkommene, er ist der Vollkommene. Aber er möchte uns belehren, damit wir am Beispiel Gottes, am Beispiel von Jesus Christus lernen können. Er wird uns aber auch überführen. Das heißt, wenn du das Wort Gottes liest, wird der Heilige Geist unter Umständen den Finger auf etwas legen in deinem Leben. Und wir wissen, manchmal gibt es gewisse Stellen, die sind ein bisschen unbequem. Oder? Die würden wir am liebsten überspringen, oder? Aber wir sollen keine Stellen überspringen. Gerade die Unbequemen sind die, bei denen der Herr arbeiten will. Und wenn du sagst, ja, die ist so unbequem, das kann ich auch gar nicht, dann haben wir auch den Heiligen Geist, oder? Er ist ja da. Er gibt uns auch hier die Kraft, um zu überwinden. Musst du nicht selbst machen. Gibt keinen Krampf, oder? Also das wäre total falsch. Ich habe das auch lernen müssen, einfach sagen, Herr, du weißt, ich kann es gar nicht. Also so wirkliche Liebe haben für Leute, die gar nicht wirklich liebenswert sind, muss ich dir ehrlich sagen, das kann ich einfach nicht. Du musst mir das in mir wirken. Und dann werdet ihr feststellen, es passiert tatsächlich was. Oder? Das ist ja das Wunderbare. Gott wirkt. So ist es ganz wichtig, dass ich mich überführen lasse. Und so heißt es auch die Erziehung in der Gerechtigkeit. Das Ziel, wie schon gesagt, wir wollen verwandelt werden in dasselbe Bild des Herrn. 2. Korinther 3 ist das gesagt. Kein anderes Ziel haben wir, als das, so zu sein wie der Herr. Das ist unser Ziel. Ich möchte aber doch noch eine Achtung mitgeben, oder? Philipper 3, damit wir das dann noch bewusst haben. Paulus hat da gesagt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ja, sagt er. Ich jage aber danach, dass ich es auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin, Brüder oder Geschwister. Ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das ist das, was wichtig ist. Wir sind auf dem Weg. Der Herr hilft uns. Ich möchte das hier nochmals versuchen zu illustrieren. Welche Einflussfaktoren helfen uns denn, eben geistlich voranzukommen? Das erste haben wir schon gesagt, es ist der in uns wohnende Heilige Geist. 2. Korinther lesen wir, der Unterpfand des Geistes in unseren Herzen. Es ist der Heilige Geist in uns. Und das zweite, das Wort Gottes. Ich nehme dazu Psalm 119, wir haben heute Morgen ja auch gesungen, oder, im Lied. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es ist die Orientierung, die wir so dringend brauchen. In dieser Welt gibt es so viele verschiedene Stimmen. Und als ich mich da mit Philosophie noch beschäftigen musste, oder muss man ja in solchem Studium, da habe ich mir mal den Kopf geschüttelt und gesagt, meine Güte, was haben die alles für Dummheiten erdacht, oder? Ja, weil sie nicht die Bibel haben, sie haben irgendwie versucht mit dem eigenen Verstand, oder? Der ganze Rationalismus heißt ja von Ratio, vom Verstand geleitet. Aber der Verstand ohne das Wort Gottes ist eben verfinstert und kommt auf total falsche Schlüsse. Wie ein Nietzsche, der dann behauptet hat, Gott sei tot. Und nun ist die Tatsache so, dass Gott lebt und er ist tot, oder? Das ist ja das Wunderbare, dass Gott eben der Ewige ist, der über all diesen Dummheiten steht, die da geschrieben und erdichtet worden sind. Und auch heute, es gibt so viele Stimmen. Und wenn ihr in YouTube geht und schaut, was da alles erzählt wird in diesen Filmen, kann man nur den Kopf schütteln, oder? Also über flache Erde und weiß der Gucker nicht was und niemand sei auf dem Mond gewesen und so weiter. Ihr kennt das wahrscheinlich alles. Bleibt beim Wort Gottes. Dann sind wir am richtigen Ort. Dann der dritte Faktor, ganz wichtiger Einflussfaktor. Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist ein sehr zentraler Faktor. Wir haben jetzt immer über den Heiligen Geist und die Bibel gesprochen, also unsere persönliche Beziehung zu Gott. Aber Gott hat uns eingebettet in die Gemeinde. Er hat uns eingebettet und nicht allein gelassen. Wir sind Glieder voneinander, wir benötigen einander. Jeder braucht den anderen. Und deshalb tut es mir immer wieder weh, wenn ich Einzelne sehe, die aus irgendeinem Grund, wenn es irgendein Problem gab oder eine Enttäuschung, sich dann irgendwie vereinsamen. Und wenn das euch noch nicht passiert ist, ohne dass ich Prophet bin, es gibt Enttäuschungen mit Gläubigen. Das gehört auch dazu. Ich weiß, dass das erste Mal, dass das passiert ist, war für mich fast eine Welt zusammengebrochen. Das gibt es doch nicht. Ich habe irgendwie, als ich zum Glauben gekommen bin, wie so ein Ideal in die Gläubigen projiziert, oder? Das ist wie bei den Verliebten, oder? Die Verliebten projizieren ein Ideal, oder, in den Partner. Und irgendwann mal zerbricht das Ideal. Das sollte eben zerbrechen, bevor man dann einen Entscheid macht für eine Heirat, oder? Ja, nachher ist es dann ein bisschen schwieriger zu verarbeiten. Gut, also. Das heißt, das gehört dazu. Und Gott möchte eben genau durch die Gemeinschaft, durch auch das Reiben aneinander, das Helfen miteinander, möchte er uns weiterbringen. Ich habe dazu auch Epheser 4. Er hat eben auch Gaben gegeben. Er hat der Gemeinde Gaben gegeben, um jeden Einzelnen weiterzuführen, um seine Gemeinde zu bauen. So lesen wir hier, es hat er etlich als Apostel gegeben, etlich als Propheten, etlich als Evangelisten, etlich als Hirten und Lehrer. Und nun, was ist der Zweck? Zur Zurüstung der Heiligen oder Auferbauung der Gläubigen für das Werk des Dienstes zur Erbauung des Leibes des Christus. Das ist das Ziel. Er hat Gaben gegeben in der Gemeinde, damit wir auferbaut werden. Und das spielt zusammen. Diese drei, das sind jetzt einfach drei, ich habe darum gesagt, primäre, wichtigsten Faktoren, die hier so zusammenspielen. Mit dem Ziel der Heiligung. Dass wir im geistlichen Leben vorankommen. Dass, wenn wir zurückschauen, kann ja jeder für sich mal zurückschauen, weiß auch nicht, kennen die meisten ja nicht, weiß nicht, wie lange dass ihr Einzelnen schon auf dem Weg mit dem Herrn seid. Sagen wir mal, ihr könntet jetzt 10 Jahre zurückblenden und sagt, in diesen 10 Jahren als Gläubiger oder halt so viele Jahre, wie ihr schon unterwegs seid als Gläubige, wie schätze ich meinen geistlichen Wachstum ein? Wie ist es mir da ergangen? Bin ich irgendwie stehen geblieben? Bin ich mit irgendeinem Problem im Kreise gedreht? Oder bin ich wirklich weitergekommen? In der Erkenntnis Gottes selbst, aber auch in dem, was Gott an mir hat tun können, in dem, wie er mich brauchen kann und so weiter. Auch hier gilt wieder dasselbe, wie ich vorhin gesagt habe bei der Bekehrung. Es braucht eine willige Hingabe. Der Herr wird niemand von euch zwingen, etwas zu tun. Das ist ganz seltene Fälle, oder? Aber die Regel ist, er wird niemand zwingen. Er will, dass du ganz freiwillig sagst, Herr, da bin ich. Ich bin bereit. Mach du was. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht was. Das weißt alles du, aber ich bin bereit. Ich will mein Herz ganz öffnen. Er will, dass du freiwillig mit Freuden ihm nachfolgen kannst. Ich weiß, dass mit der Freude, das wie mit den Emotionen, oder? Dass nicht immer das schwankt, oder? Deshalb ist es echt wichtig, dass wir uns von den Emotionen steuern lassen. Oder? Das darf nicht. Emotionen haben ihren Platz, das ist wichtig, aber sie dürfen uns nicht steuern. Sie dürfen nicht bestimmend sein über uns. Und so will der Herr diese willige Hingabe, dass wir freiwillig da sind, sagen, Herr, da bin ich. Mach du dein Werk. Mit dem Ziel, dass wir eine innere Frucht haben dürfen, wie zum Beispiel im Galater 5, die Frucht des Geistes aber ist, und da kommt eine neunfache Frucht, oder? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Aber auch eine äußere Frucht, die sich zeigt in einem Wachsen im Dienst für den Herrn. Paulus hat auch hier dem Timotheus gesagt, dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar werden. Also Fortschritte im Glauben, die man sehen kann. Es gibt diese beiden Sichten. Oder es gibt die Frucht in deinem Herzen, in der lieblichen Beziehung zu Gott. Und das hat dann eine Auswirkung auf das äußer Wahrnehmbare von deinem Mitmenschen. Und das soll sich zeigen in der Zunahme eines willigen Dienstes. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber einfach meine Erfahrung in all den Jahren in den Gemeinden, meistens sind es so 20% derjenigen, die am Sonntag kommen, die auch recht aktiv mitarbeiten. Die anderen 80%, ja, die lassen sich gerne dienen. Ist auch gut, oder? Man muss sich auch dienen lassen können. Aber sie sind berufen zum Dienen. Aber es ist wahrscheinlich hier ein bisschen anders, gell? Das ist wahrscheinlich so umgekehrt, oder? Okay, gut, das könnt ihr dann selbst noch ausmachen. Aber das ist das Ziel, oder? Gott möchte. Und das Wort Gottes, das sieht man dort, das hat die zentrale, eine ganz zentrale Rolle. Es ist ein Zusammenspiel, oder wie ihr seht, ein Zusammenspiel. Gut, ich möchte dir die Frage stellen jetzt, ganz konkret. Also ich, eigentlich nicht ich, oder? Es ist ja der Herr, der dir jetzt die Frage stellt. Was nimmst du mit? Was nimmst du ganz konkret jetzt mit? Für dich, für dein Leben? Der Petrus hat gesagt, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus, des Herrn und Retters Jesus Christus. Wachst. Der zentrale Schlüssel, hier das Wort Gottes. Da kann sich jeder jetzt fragen, wo stehe ich? Oder? Wie gut kenne ich denn meine Bibel? Wie viel Mal habe ich sie denn jetzt schon gelesen? Wie viel Zeit investiere ich in der Woche? Man kann ja da mal so einen Plan machen, oder? Das macht man immer so einen Zeitplanungs, oder? Sagt man so, schreibt mal auf, oder? Jeden Tag. Wie viel Zeit mit Facebook, Internet allgemein, Fernseher ist heute nicht mehr so in, oder? Wie viel Zeit wirklich im Lesen und Studieren der Bibel und im Gebet? Das gehört natürlich zusammen. Das habe ich jetzt heute ein bisschen ausgeklammert, aber nicht, dass es falsch verstanden wird, auch das. Oder ich rede zu Gott, er redet zu mir. Das ist eine Kommunikation, gehört zusammen. Einfach mal selbst sich überlegen, wo stehe ich da? Beginne einfach immer mit diesem Gebet des Psalmisten, 119, 18. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Gesetz ist dort Tora, also die Unterweisung, man kann das übersetzen, das Reden Gottes. Wir würden jetzt heute, nachdem wir das Neue Testament haben, einfach sagen, die ganze Bibel, so wie wir es haben. Wirklich das Gebet, Herr, öffne meine Augen, damit ich sehe, wie wunderbar dein Wort ist. Der Psalm 19, auch der redet ja und sagt, dass ein Vergleich und sagt, das Wort Gottes ist kostbarer als Gold, als gediegenes Gold. Ist das so? Ist das Wort Gottes kostbarer in meinen Augen als alles andere? Und das musst du mit dem Herrn klar machen. Was ist bei mir an Wertigkeit? Oder wo sind meine Werte? Was hat für mich mehr Wert? Das vielleicht ganz neu justieren, oder? Sagen, jawohl. Nun, es gibt jetzt neu in St. Gallen eben diese einmalige Gelegenheit, dass man mit dem Bible College hier ein bisschen nachhelfen kann. Wir starten, also wir haben hier verschiedene Angebote. Wir zeigen dann vielleicht jetzt gerade einen Videoclip. Das gibt mal einen kurzen Überblick, was wir hier so angedacht haben. Und ich glaube, danach haben wir dann Gelegenheit, dass die Einzelnen mit mir dann später das anschauen können.